Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. 2 Jahre NetzDG ist heute. Was ist seitdem passiert mit den viel kritisierten Hass-Postings im Netz? Wir haben eine herausfordernde Klangcollage in unserer Radioaktivserie Demokratie auf Empfang. Wir fragen, Scoop oder Sicherheit, was investigative Rechercheure umtreibt? Und wir zerkrümeln jetzt Kekse. Mit der Abfrage von Cookies hat jeder zu tun, der Internetseiten ansteuert. Die obersten Richter der EU haben bislang in Deutschland geltende Regeln kassiert. Unsere Kriterien für die Einwilligung zur Setzung reichen ihnen nicht. Sie verlangen vor jedem Okay eine echte Informiertheit der User. Zunächst Kerstin Anaba mit Details.
Cookies speichern beim Surfen Daten auf der Festplatte des Nutzers. Geht dieser erneut auf die Internetseite, werden die Daten wieder abgerufen. So kann der Betreiber der Seite den Nutzer und seine Einstellungen wiedererkennen. Im konkreten Fall hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen den Betreiber einer Internetseite verklagt, der Gewinnspiele angeboten hat. Die Seite enthielt ein Kästchen, das bereits mit einem Häkchen versehen war. Dadurch willigte der Internetnutzer dem Setzen von Cookies automatisch ein. Das Häkchen konnte auch entfernt werden. Dieses Vorgehen hält der EuGH aber für unzulässig. Ein Internetnutzer müsse dem Setzen von Cookies aktiv zustimmen. Nur dann liege eine wirksame Einwilligung vor.
Wir können jetzt live reden mit dem Rechtsreferenten beim Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin, der für diese Rechtsdurchsetzung beim Datenschutz zuständig ist und sie mit erreicht hat. Hallo Heiko Dünkel.
Guten Tag.
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, was passiert denn nun künftig, wenn ich surfe? Einmal okay drücken und dann habe ich meine Ruhe? Oder wird es jetzt komplizierter für mich?
Also erstmal muss man sagen, das Urteil gilt natürlich nicht für alle Arten von Cookies, ja, zum Beispiel funktionale Cookies, die den Warenkorb etwa in einem Online-Shop unterfüttern und ermöglichen, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Es geht hier um Werbe-Cookies. Hinter diesen Werbe-Cookies steht ein millionenschweres Geschäftsmodell, das auf der umfassenden Auswertung von Verbraucherverhalten im Internet und in Apps basiert. Und für diese Arten von Cookies hat sich der europäische Gesetzgeber eben ganz ausdrücklich dafür entschieden, hier ein Informations- und Entscheidungsmodell statt nur einem reinen Informationsmodell mit einem Opt-out, wie es im deutschen Recht vorgesehen ist, einzuführen, schon 2009. Ja. Und der EuGH hat jetzt eigentlich klargestellt, was im Grunde genommen viele Datenschutzjuristen auch schon vorher wussten, nämlich dass die bisherige Handhabung nicht so richtig mit Europarecht vereinbar ist. Was passiert jetzt für Verbraucher? Das wird man sehen. Ja. Zunächst muss ja mal der Bundesgerichtshof in unserem Verfahren, da geht das Verfahren jetzt wieder hin, nachdem es jetzt beim EuGH war, entscheiden, wie es im konkreten Sachverhalt denn wirklich war. Aus meiner Sicht ist klar, dass jedenfalls für diese Werbe-Cookies, die ja wirklich eine Verhaltensüberwachung von Verbrauchern nutzen, eben eine ausdrückliche Einwilligung, also nicht eine informierte und freiwillige Einwilligung der Nutzer abgefragt werden muss. Und dafür muss man natürlich als Webseitenbetreiber auch die richtigen Informationen stellen. Und man muss anders als bisher eben auch eine echte Entscheidungsfreiheit garantieren.
Damit wackelt das Geschäftsmodell vieler Werbefirmen ganz gehörig, die bislang meine Daten einfach so verwenden?
Zumindest hat es Auswirkungen auf die bisher gelebte Cookie-Praxis, kann man sagen. Das ist aber jetzt auch keine Überraschung. Die Frage ist, ob sich dann Online-Shops und andere Webseiten zukünftig da danach richten. Ich denke mal, da wird man jetzt auch abwarten müssen, wie sich der Markt entwickelt.
Das gesamte Tracking hätte ja auch verboten werden können, aber das ist politisch nicht gewollt. Wie kann ich mich denn als User dem Tracking durch Häkchensetzen entziehen?
Also Sie haben natürlich jetzt auch schon die Möglichkeit, irgendwelche technischen Möglichkeiten in Ihrem Browser einzustellen, die solche Tracking-Cookies unterbinden. Ja, da kommt man dann aber an Grenzen bei vielen Angeboten, die dann einfach versuchen, die Inhalte zu sperren. Also der Gesetzgeber hat sich hier tatsächlich dafür entschieden, dass Verbraucher eine informierte Entscheidung treffen können. Das ist häufig bei Europarecht so. Man kann sich immer fragen, ob diese Vorstellung, dass man hier mit einer Vielzahl von Informationen eine rationale Entscheidung treffen kann, irgendwie an seine Grenzen gerät. Aber der EuGH hat heute eben nochmal klargestellt, dass sich jedenfalls Webseitenbetreiber an die geltende Rechtslage halten müssen und die entscheidenden Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten vorhalten müssen.
Keine Tricks, dafür echte Informiertheit und freiwillige Einwilligung vor dem Setzen von Cookies. Verbraucherschützer Heiko Dünkel, vielen Dank.
Vielen Dank.
Haken dran. Bis gestern haben sich in Hamburg mehr als 1500 investigativ arbeitende Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt getroffen zu ihrer globalen Jahreskonferenz. Es ging um den Austausch von Recherchetricks, um Wege der Informationsbeschaffung. Klar im Vordergrund stand diesmal ein Thema: die Sicherheit der Recherche, der Informanten und natürlich auch der Journalisten selbst. Daniel Buß war für uns vor Ort.
Westeuropa und die USA sind für investigative Journalistinnen und Journalisten das Paradies, verglichen jedenfalls mit Zuständen wie etwa auf den Philippinen. Dort berichtet Patricia Evangelista über Drogenkartelle, religiöse Feldzüge und Mordserien, oft gebilligt von den Mächtigen. Die Journalistin und ihre Redaktion Rappler würden im großen Stil angefeindet. Sie selbst sei in der Öffentlichkeit oft die Prostituierte.
My bosses have been twice arrested.
Meine Chefs wurden schon zweimal festgenommen. Zweimal mussten wir um unsere Lizenz kämpfen. Gegen uns laufen 11 Prozesse. Attackiert werden wir, weil man sagt, wir seien Fake News. Wir seien eine Gefahr für die Leute, keine Patrioten. Und weil wir die Regierung kritisierten, seien wir keine guten Bürger.
Auf der Welttagung der Investigativjournalisten prallen diese Gegensätze aufeinander. Staunend und mit Entsetzen nehmen Rechercheure die Berichte ihrer real bedrohten Kollegin zur Kenntnis. Und vor allem ihren Mut. Evangelista denkt nicht ans Exil.
Mein Job ist es, lückenlos zu dokumentieren, die Geschichte jetzt zu berichten, damit irgendwann Gerechtigkeit möglich ist. Und dass die Namen derjenigen, die sterben müssen, in den Büchern stehen.
Für Veränderung und Glaubwürdigkeit zu kämpfen, das scheint in einigen Regionen nahezu unmöglich. Glaubwürdigkeit ist neben der Sicherheit von Reportern auf der Konferenz aber das große Thema. Es geht um die unangreifbare Geschichte. Nils Hansson vom schwedischen Rundfunk SVT lehrt das Bulletproofing investigativer Recherchen. Er macht sie kugelsicher.
Das Überleben der investigativen Recherche im Newsroom hängt an der Glaubwürdigkeit. Fehler passieren schnell. Und das Mindeste, was die Öffentlichkeit von uns erwarten kann, ist, dass wir alles tun, um Fehler zu vermeiden oder unfair zu sein.
Investigative Journalisten auch in Deutschland konfrontieren Politiker oder Unternehmen üblicherweise erst kurz vor Veröffentlichung, auch um juristischen Attacken zu entgehen. Beim schwedischen Rundfunk ist das anders. Hansson spricht diejenigen, über die er recherchiert, so früh wie möglich an und legt ihnen sogar Auszüge der geplanten Beiträge vor.
Das mag riskant sein, aber wenn es um Fairness geht, sollten wir es wie die Justiz handhaben. Wer vor Gericht landet, hat das Recht, in die Ermittlung der Polizei einzutauchen. Wir sollten genauso denken und so transparent sein wie möglich, wenn es um Vorwürfe geht.
Die Botschaft? Knallharte Rechercheure können also auch faire Rechercheure sein und auch so für Vertrauen werben, neben der Faktensicherheit. Um Sicherheit geht es auf der Weltkonferenz zur investigativen Recherche auch technisch. Der Redaktionsmanager der weltweit operierenden Nachrichtenagentur Reuters, Rex Schur, mahnt, Journalisten sollten dringend ihre Energie auch hier investieren. Sichere Chatsysteme und ausgeklügelte Schutzmaßnahmen für E-Mail-Systeme allein reichten dafür nicht aus.
Es geht nicht nur darum, ob man als Journalist Signal nutzt oder die Zwei-Faktor-Autorisierung. Was ist mit der eigenen Infrastruktur, dem Zugang zum Netz? Da ist sicher viel zu tun, das nicht so sexy ist wie die großen Geschichten oder künstliche Intelligenz. Aber ich denke, das wird ein Wunderpunkt sein für Nachrichtenhäuser in den nächsten Jahren.
Und dann sind da noch konkrete Wünsche an die Politik, auch in Europa. Bastian Obermeier aus dem Investigativteam der Süddeutschen Zeitung fordert einen besseren Schutz von Whistleblowern. Eine in diesem Frühjahr eingeführte Richtlinie der EU reicht ihm offensichtlich nicht. Obermeier, der wesentlich an der Enthüllung etwa der Panama Papers und des Videos zur Ibiza-Affäre beteiligt war, spricht auf der Konferenz ganz offen.
Sonst werden die, die uns helfen zu verstehen, wie die Gesellschaft tickt, nicht mehr nach vorn gehen. Und wenn mich heute ein Whistleblower fragen würde, sollte ich es tun oder nicht, was rätst du mir? Persönlich müsste ich sagen, mach es nicht. Als Journalist sage ich, los, los, los. Aber wir haben kein Gesetz, das hier befriedigend wäre.
Mangelnde Gesetze, das Ringen um mehr Glaubwürdigkeit, konkrete Bedrohungen. Der investigative Journalismus muss an vielen Fronten kämpfen, in Deutschland und dem Rest der Welt.
Die Investigativ-Weltkonferenz in Hamburg, Daniel Buß berichtete. Beim nächsten Thema blicken wir erst einmal zurück. Vor rund 2,5 Jahren sagte Heiko Maas, damals noch Bundesjustizminister, zu einem sehr umstrittenen Gesetzesvorhaben:
Es gibt große Bedenken, dieses Gesetz könnte, so wird es immer wieder formuliert, zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit führen.
Gemeint hatte Heiko Maas damals im Mai 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, bekannter als NetzDG. Ein Gesetz, mit dem die Bundesregierung soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter in die Pflicht nehmen wollte. Und zwar dafür, dass sie rechtswidrige Beiträge schnellstmöglich von ihren Seiten löschen müssen. Hasspostings zum Beispiel. Kritiker warnten, ein Zensurinstrument. Seit 2 Jahren ist das NetzDG in Kraft. Was es seitdem tatsächlich bewirkt hat? Mein Kollege Michael Borgers hat sich umgehört.
Rund 40.000 Menschen folgen Tagesschau-Moderatorin Linda Zervakis auf Instagram und Twitter. Ihre Beiträge dort werden selten negativ kommentiert. Das erlebe sie eigentlich nur im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, sagt Zervakis.
Hin und wieder, also gerade so in Bezug auf AfD-Berichterstattung, bin ich dann mal angeprangert worden, aber gar nicht so sehr aufgrund meiner Herkunft, sondern aufgrund der Tagesschau als die Institution an sich, die dann attackiert wurde.
In einem Fall seien die Beschimpfungen so arg gewesen, dass der Sender juristische Schritte eingeleitet habe.
Für was für eine Institution ich da eigentlich arbeite und die sei ja eh bald am Ende und. Und ich könnte mich ja eigentlich auch begraben und so.
Der Hass im Netz, er ist längst zum Dauerthema geworden. Nicht nur Journalisten werden beschimpft oder bedroht, auch viele Politiker. Ein Fall hat gerade für viel Aufregung gesorgt. Auf Facebook hatte ein User Renate Künast aufs Gröbste beleidigt, die Grünen-Politikerin daraufhin geklagt. Doch Richter am Berliner Landgericht urteilten, die Äußerungen seien als noch im Rahmen zu bewerten. Unabhängig von diesem Fall findet der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, der Staat dürfe grundsätzlich den Austausch von Meinungen im Internet nicht anders bewerten als in der analogen Welt.
Aber natürlich sollen Straftatbestände wie Volksverhetzung oder Ähnliches verfolgt werden. Das war aber auch vor dem NetzDG möglich. Und dazu brauchen wir diese Regelungen, dass das die Netzwerke selbst machen, nicht. Dafür haben wir einen Rechtsstaat, da geht das, glaube ich, ganz gut.
Höferlin klagt gemeinsam mit einem Parteikollegen gegen das NetzDG. Die Politiker halten das Gesetz für verfassungswidrig und wollen mit ihrer Klage bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Besonders kritisch bewerten sie das Recht auf Löschung. So werde Opfern das Recht genommen, die erlebten Angriffe öffentlich zu dokumentieren. Ein Teil der Beschwerden im Rahmen des NetzDG landet in Köln. Dort sitzt die Beschwerdestelle von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft. Ihn haben Netzwerke wie Facebook mit der Prüfung beauftragt. Hinweise, die hier ankommen, würden von Juristen begutachtet, betont Leiterin Alexandra Koch-Skiba.
Gerade im Bereich Hate Speech, Rassismus, Volksverhetzung, wenn man dann zum Tatbestand kommt, sind das langwierige Prüfungen, weil die Inhalte eben nicht ein Bild sind, das man mal ganz schnell mit Daumen hoch, Daumen runter bewerten kann, sondern jeden einzelnen Fall auch mit der Meinungsfreiheit abwägen muss.
Geht der Daumen runter, müssen die Netzwerke entsprechende Inhalte löschen. Das NetzDG verpflichtet Online-Unternehmen, solch einen Meldeweg bereitzustellen. Knapp 9.000 Fälle wurden so 2018 überprüft in Deutschland. Gut jede dritte Beschwerde wurde als berechtigt bewertet. Diese Abläufe haben nichts mit den eigenen Löschungen der Konzerne zu tun, die zum Teil auf künstlicher Intelligenz basieren. Facebook und Co. beseitigen zusätzlich Kommentare nach eigenen Community-Standards. Und diese Zahlen sind um ein Vielfaches höher. Egal ob computerbasiert oder von Menschen, löschen alleine reiche ohnehin nicht aus, findet Annalena von Hodenberg von der Organisation HateAid, die Opfer berät.
Unser Vorschlag ist zum Beispiel zu sagen, wenn man jetzt meldet nach Netz.de zu einer Löschung, dass man auch gleichzeitig einem angeboten wird, eine Strafanzeige zu stellen.
Den Prozess, der einer solchen Zivilklage folgen kann, scheuten viele wegen der hohen Kosten, sagt von Hodenberg. Vor allem diese Menschen wolle HateAid finanziell unterstützen.
Wir übernehmen das komplette Kostenrisiko und ermöglichen so, den Leuten gegen die Täterin vorzugehen und ihre Würde wieder zurückzuerlangen.
Aber kann der Staat die Probleme wirklich beheben? Ansgar Koreng hat Zweifel. Der Jurist arbeitet als Richter in Leipzig und beschäftigt sich schon lange mit dem Hass im Netz. Sein Fazit: Die Justiz ist mit dem Thema überfordert.
Im Grunde geht es ja um die Durchsetzung von Regeln des Anstands und nicht nur um die Durchsetzung von Rechtsvorschriften.
Bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften seien natürlich Staatsanwälte und Richter gefragt, unterstreicht Koreng. Doch die Justiz könne das Problem nicht als Ganzes lösen.
Weil dazu braucht es halt eine viel breiteren Aktion sozusagen, eine viel breiteren Tätigkeit, eine zivilgesellschaftlichen Tätigkeit. Das hat auch viel mit Bildung zu tun, das hat mit Schule zu tun. Und am Ende geht es um die Durchsetzung von Regeln des Anstands. Und die teilen manche Leute und manche tun es nicht.
2 Jahre Netz.dg über Hass und Anstand in sozialen Netzwerken, war das ein Beitrag von Michael Borgas. Jetzt bitte zurücklehnen, wenn Sie eine Lehne im Rücken haben, Augen zu vielleicht und reinhören in die folgende knapp 6-minütige akustische Waschmaschine. Unser Abschlussstück der Radioaktiv-Serie Demokratie auf Empfang. Sie ist ja entstanden im Rahmen der Deutschlandfunk-Denkfabrik zum Grundgesetzjubiläum. Es geht rein ins Labor. Thema ist das Radio als Experimentierort für Klangkunst, Avantgarde-Musik, Geräusch. Mike Herbstreuth hat an den Stellknöpfen gedreht und die Radiomenschen Carmen Thomas, Max von Malotki und Astrid Kuhlmey wurden konfrontiert mit den anstrengendsten Sounds, die unser Medium zu bieten hat.
Radio aktiv. Labor. Hörfunk als Experimentierfeld.
Das Verrückte ist nicht mein Ding.
Also mit Klangkunst kann man sie im Radio nicht abholen.
0,0.
Hallo, Fräulein.
Klangkunst löst bei mir im Wesentlichen den Ausschaltknopf aus. Weil das ist einfach nicht meins. Für mich persönlich als Erlebnis Zeitdiebstahl.
Bitte.
Experimentelles Radio, gerade so Klangkunst und solche Dinge. Ich finde es toll, wenn man auch Dinge macht, die sich nicht sofort vermitteln.
7592.
Und irgendwann denkt man sich so, hey, warte mal, da im Hintergrund, dieses Geräusch, das ist doch das und das. Und dann versteht man auf einmal einen Zusammenhang, der sich vorher überhaupt nicht erschlossen hat.
Slant 17. Ich folge der Boeing genau vor uns in eine Kurve.
Okay. Hallo, wir wollten nach Amerika.
Hier hinten, links hoch, lenken hier um.
Die fahren jetzt hier runter, immer geradeaus. Dann kommt mal eine große Kreuzung, da fahren sie drüber weg.
Und Brücke geht nicht mehr.
Und dann müssen sie mal links oder so abbiegen nach Amerika.
Und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, ne? So wie so ein Erfolg. Okay, das habe ich jetzt irgendwie rausgefunden.
Naja, Amerika ist nichts weiter zu sehen. Da ist ein Bahnhof, da existiert gar nicht mehr. Und dann stehen ein paar Häuser und weiter gibt es in Amerika nichts.
Ich finde solche Klangcollagen oder solche Experimente mit Tönen immer dann spannend, wenn es Wortcollagen sind, Ideenfetzen zu einem gewissen Thema. Dann reizt es mich sehr, weil es mich auch selber anregt zu eigenen Assoziationen zu dem gewählten Thema.
2 Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
Hier im Wasser ist doch alles so verschwommen. Ich sehe gar keinen bestirnten Himmel.
wenn Heidegger und Kant zum Beispiel als Fische miteinander sich austauschen. Das hat auch so viel Verbindung zur Wirklichkeit, wenn, ich sag mal, in geschwurbelter Sprache Soziologen Deutsch sich auch manchmal über den Sender ergießt, denke ich oft an die philosophischen Fische. Die Wurfsendungen beim Deutschlandfunk Kultur sind ein ganz großartiger Beitrag zu experimentellen Dingen, die man im Radio machen kann.
Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben.
Ich habe über die Jahre im Radio auch oft genug Hörspiele versendet, wo ich gerade nicht in the mood war, wie man so schön sagt, also nicht unbedingt aufnahmefähig war. Oder ich habe das dann auch selber gehört, als ich mit dem Auto unterwegs war. Und da habe ich so gedacht, Gottes Willen. Also, ja, das ist dann einfach too much, ne?
Fußpfleger, Möbelträger, Pfandleiher, Schulwach,
ich wäre halt gerne Pflasterer,
Mann vom Müll.
Dann ist man einfach überfordert. Das liegt aber dann auch an einem selbst oft, ne? Also, weil gerade alles, was mit Audio zu tun hat, das kann auch ganz schnell einen natürlich nerven, weil es einen, das ist das Interessante, weil es ist, Radio ist ein Nebenbei-Medium, aber gerade dann, wenn es experimentell wird, kann es einen total fordern, ne? Und ist dann überhaupt nicht mehr nebenbei, sondern front and center, wie man so schön sagt. Das ist so genau zwischen die Augen. Und dann denkt man so, boah, nach 10 Minuten, man kann einfach nicht mehr, weil es einen physisch fertig macht.
Wer nicht wehren will, muss fühlen.
Und das ist zum Beispiel was, das wollen natürlich manche Hörspiele auch, dass sie einen so richtig kriegen und dass man dann diese Erfahrung hat, dass man sagt, mir ist körperlich unwohl gewesen, als ich dieses Hörspiel gehört habe. Ich habe mich genauso unwohl gefühlt, wie die das wahrscheinlich wollten. Und man weiß dann manchmal nicht, dass das eben Sinn und Zweck war und denkt dann einfach, boah, das war jetzt aber blöd. Aber wenn man dann dran zurückdenkt, merkt man, wie einen das gepackt hat. Ich würde auf jeden Fall mehr experimentieren im Radio. Ich würde mich mehr trauen. Ich würde neben dem soliden Geschäft, was sein muss, dem täglichen Abliefern von verlässlichen Informationen, immer eine Truppe mindestens unterhalten, die ganz viel verrückten Kram macht. Damit man vielleicht auch aus Zufall irgendwas entdeckt, was es noch nicht gibt.
Jawohl, es muss alles, man muss den Himmel fordern, um die Erde zu erreichen. Und deshalb hat das dieses Grenzüberschreitende ein Innovationsstartpotenzial. Und unter dieser kognitiven Einsicht kann ich das dann prima finden und auch gut, dass es so viele Sender gibt, wo sich das alles austoben darf. Und weil Demokratie auch was mit Selbstfindung zu tun hat. Und deshalb finde ich das großartig.
Ein Laborstück von Mike Herbstreuth mit viel drin. Übermorgen am Feiertag gibt es alle Hörstücke von Radioaktiv noch einmal in unserer Extra-Ausgabe von Medias Res ab 15.30 Uhr.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hier ist Stefan Post, der Redaktionsleiter des Stormanner Tageblatts. Ich will Ihnen die Schlagzeile des morgigen Tages vorstellen. Da geht es darum, dass die FPÖ die Grünen bei der Ausschussbesetzung auskontert. Hintergrund ist, dass die Familienpartei und die Freien Wähler im Frühjahr eine Koalition gebildet haben. Dadurch waren neue Ausschussbesetzungen nötig. Jetzt zerbrach die Koalition und es wurden wieder neu die Ausschüsse besetzt. Wir haben das alles ein bisschen aufgedröselt und werden darüber morgen berichten im Blatt.
Das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Nach uns im Büchermarkt unter anderem ein Roman über die Abgründe gesellschaftlicher Normalität. Finde einem Schwan ein Boot von Anna Weidenholzer.